Und auch zu realisieren, es gibt eine große Widersprüchlichkeit. Wir haben einerseits diese Emanzipationsversprechen, dass Frauen jetzt alles dürfen, aber auch sollen. Sie sollen jetzt Karriere machen und selbstbestimmt und frei ihr Leben gestalten. Und auf der anderen Seite aber fortbestehende, ultratraditionelle Erwartungen. Also ihr dürft das alles machen, aber bitte nicht Einbrüche in der Care-Arbeit. Also da müsst ihr trotzdem immer noch die perfekten Mütter, Schwestern, Töchter, pflegenden Frauen sein.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren.
Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
und Angela von Women's Guide.
Die Wörter Mental Load, Burnout oder Mama Burnout sind mittlerweile fast allen bekannt und weisen auf eine steigende Erschöpfung hin, die in unserer Gesellschaft anzutreffen ist. Wie sich diese Erschöpfung vor allem bei Frauen zeigt, wie sie zustande kommt und auch welche Folgen sie hat, genau darüber möchten wir heute sprechen. In unserer Gesellschaft wird Weiblichkeit gleichgesetzt mit Fürsorglichkeit. Frauen sind zuständig für emotionale Zuwendung, für Harmonie, Trost und Beziehungsarbeit. Für Tätigkeiten also, die unsichtbar sind und kaum Anerkennung oder Bezahlung erfahren. Frauen schulden anderen, der Familie, Männern, der Öffentlichkeit, dem Arbeitsplatz. Es sind diese allgegenwärtigen Ansprüche, die Frauen in die Erschöpfung treiben. Diese Textpassage ist ein Abschnitt im Einleitungstext aus dem Buch Die Erschöpfung der Frauen. Dieses Buch wurde von Franziska Schutzbach geschrieben und sie sitzt hier mit uns heute und wird genau über diese Themen, die ich vorhin angesprochen habe, Erschöpfung der Frauen, wie kommt es dazu, was sind die Folgen, sprechen. Und wir freuen uns riesig, Franziska, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Romina, für die Einladung und dass ich bei euch mitdiskutieren und mitreden darf.
Franziska, du bist promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin, Publizistin, feministische Aktivistin und Mutter von zwei Kindern. Das habe ich zumindest so gelesen. Genau. Steigen wir doch damit ein. Wer bist du sonst noch? Wer bist du und wie bist du zu diesen Themen gekommen?
Das ist eine gute Frage. Wie bin ich zu diesen Themen gekommen? Also tatsächlich glaube ich, mein sogenanntes feministisches Awakening hatte ich tatsächlich erstmal nach meinem ersten Kind. Also ich war, glaube ich, bis Anfang der, ja, meiner 20er Jahre der Meinung, dass Frauen im Prinzip gleichberechtigt sind in der Schweiz und habe diesen Mythos der erreichten Gleichstellung geglaubt. Dieses Märchen, dass wir jetzt auch alles können dürfen. Wenn wir uns nur genug anstrengen, dann steht uns die Welt offen. Das hat man uns so erzählt. Ich kann mich sogar erinnern, dass Lehrerinnen am Gimi damals das so formuliert haben. Ja, unsere Generation hat das für euch erkämpft und ihr habt jetzt alle Möglichkeiten. Das steht euch alles offen. Und als ich dann eben Mutter wurde, habe ich angefangen, an dieser Erzählung zu zweifeln, weil bis zur Mutterschaft hat zumindest ich, viele können das auch schon vor der Mutterschaft nicht verdrängen, dieses Gefühl eben nicht gleichberechtigt zu sein oder auch die Wahrnehmung nicht gleichberechtigt zu sein. Bei mir kam das dann mit dem ersten Kind, also zu realisieren, Moment mal, es gibt keine bezahlbaren Krippenplätze. Es gibt unglaublich viele Steine, die einem da in den Weg gelegt werden, wenn man als Frau ambitionierte Vorstellungen vom Leben hat, aber auch sonst, auch ohne ambitionierte Vorstellungen vom Leben. Und so habe ich das festgestellt mit mit dem Mutterwerden und dann natürlich mit dem Studium. Ich habe dann Soziologie angefangen zu studieren und Geschlechterforschung dazugenommen als Nebenfach. Und da habe ich dann plötzlich eine Sprache dafür bekommen, für die Erfahrungen, die ich in meinem eigenen Alltag gemacht habe. Und habe quasi ein Theoriepaket mitgeliefert bekommen. Glücklicherweise, war wirklich zum Glück, habe ich quasi durch dieses Studieren eine emanzipatorische Sprache entwickeln können und auch bekommen für diese diskriminierenden Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das hat mich sehr empowert dann wiederum, also zu merken, okay, ich habe bestimmte Nachteile als Mutter, ich war damals auch alleinerziehend eine Weile. Aber es gibt auch schon eine ganze feministische Geschichte zu dieser Erfahrung. Ich bin damit nicht alleine. Es gibt Theorie und Forschung dazu und es gibt Bewegungen, die seit Jahrzehnten kämpfen, damit sich die Dinge ändern. Das heißt, das hat mich auch sehr empowert, dann trotz dieser schwierigen Erfahrungen in der Schweiz als alleinerziehende Mutter, hat mich es auch sehr empowert, zu dieses Wissen auch ja, zu rezipieren und dadurch eben ein Verständnis meiner eigenen Situation zu bekommen, die eben nicht nur individuell ist, sondern eben eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse.
Vielen Dank für diese Ausführungen. Wenn ich dir zuhöre, bin ich einfach wieder einmal erstaunt, weil ich das oft erlebe und auch selbst erlebt habe, dass man so dieses feministische Awakening hat, wo man plötzlich merkt, also Romina und ich hatten das ja auch auf eine Art und Weise, das ist ja alles gar nicht so gleichberechtigt, wie wir dachten und dass das so dann auf individueller Ebene passieren muss, oder? Man muss dann selber lesen und forschen und sich damit auseinandersetzen. Und dann realisiert man so, oh wow, das funktioniert eigentlich ganz anders.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da machst, dass eben genau das feministische Wissen bis jetzt nicht kanonisiert wurde und auch nicht in die Lehrpläne oder in den medialen Mainstream selbstverständlich aufgenommen werden ist. Das heißt, jede Generation fängt tatsächlich wieder von vorne an, sich mühselig das Wissen individuell zusammenzuklauben, um die eigene missliche Lage zu verstehen. Und das ist genau ein Problem, was wir dringend verändern müssen. Also es kann nicht sein, dass in der Schule Mädchen und alle Kinder immer noch nichts darüber lernen, über Gleichberechtigung, über Machtverhältnisse, über patriarchale Strukturen, einfach nichts unterrichtet wird. Ein Beispiel ist für mich diese frappante Lücke, die ich im Gymnasium in Bezug auf das Frauenstimmrecht hatte. Wir haben im Geschichtsunterricht davon nichts gehört. Wir haben demokratiegeschichtlich was völlig Falsches gelernt, nämlich die Schweiz, bla bla, angeblich die älteste Demokratie der Welt, eine tolle, tolle, tolle Demokratiegeschichte. Genau betrachtet war die Schweiz bis 1972 keine Demokratie, weil sie nämlich der Hälfte der Bevölkerung das Stimmrecht verweigert hat. Das ist ein gravierender Menschenrechtsbruch. Nicht nur das, sondern auf Grundlage dieses Menschenrechtsbruches kam es in der Schweiz zu massiven Verzögerungen und Rückständen bis heute in der Gleichstellung, die wir nicht aufgeholt haben, die die Schweiz zum Teil in vielen Themen wirklich auf das Niveau eines Entwicklungslandes stellen im Vergleich zu anderen Industrieländern. Und dass wir das nicht lernen, ja, dass als Teil von Demokratiegeschichte diese Verweigerung des Stimmrechts als Menschenrechtsbruch, als wirklich gravierende Zäsur in der Geschichte der Frauen in diesem Land, das halte ich wirklich für einen Skandal. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass eben feministisches Wissen endlich in den sogenannten Mainstream hineinkommt, in die Schulen, in die Universitäten, in die Medien, damit unsere Kinder eben quasi nicht wieder von vorne selber anfangen müssten. Ja.
Absolut. Und du leistest dazu deinen Beitrag. Unter anderem hast du eben das Buch Die Erschöpfung der Frauen geschrieben. Erzähl uns doch ein bisschen, was deine Beweggründe dafür waren, dieses Buch zu schreiben, und wie es dazu kam.
Also es gibt natürlich auch hier verschiedene Erzählweisen. Also persönlich war es so, dass ich eben sehr stark belastet war als Mutter und von diesem Gefühl, es allen recht machen zu müssen, die ganze Zeit Ansprüche erfüllen zu müssen, selbst sehr stark internalisierte Mutterideale zu haben, die ich nicht erfüllen kann, schon gar nicht dann, wenn ich eben gleichzeitig ja noch studieren und promovieren und andere Dinge tun möchte. Also so quasi diese komplette Überlastung von diesen Mehrfachbelastungen und auch zu realisieren, es gibt eine große Widersprüchlichkeit. Wir haben einerseits diese Emanzipationsversprechen, dass Frauen jetzt alles dürfen, aber auch sollen. Sie sollen jetzt Karriere machen und selbstbestimmt und frei ihr Leben gestalten. Und auf der anderen Seite aber fortbestehende, ultratraditionelle Erwartungen. Also ihr dürft das alles machen, aber bitte nicht Einbrüche in der Care-Arbeit. Also da müsst ihr trotzdem immer noch die perfekten Mütter, Schwestern, Töchter, pflegenden Frauen sein. Ihr dürft Karriere machen, aber ihr dürft auf gar keinen Fall zu sehr vermännlichen. Also immer noch, also so quasi diese widersprüchlichen Rollen gleichzeitig erfüllen zu müssen. Das ist ein Thema, was aber auch schon die Soziologin Arlie Hochschild oder auch ja, viele andere Soziologinnen festgestellt haben, dass eben mit dem Eintritt der Frau in die Erwerbssphäre oder dem zunehmenden Eintritt der Frauen in die Erwerbssphäre diese Mehrfachbelastungen einfach gravierend zugenommen haben und dass das zwar ein emanzipatorischer Schritt ist, dass Frauen ökonomisch unabhängiger geworden sind, ja, selbstständiger durch diese Berufstätigkeit, aber gleichzeitig eben auch eine Allzuständigkeit mit sich gebracht hat, diese Emanzipation, die einfach dann zu massiven Erschöpfungen führt. Vor allem auch, weil wir gleichzeitig im neoliberalen Zeitalter auch einen Abbau der Sozialsysteme erfahren haben, also einen Rückbau von Sozialsystemen, sodass die Menschen strukturell sich selbst immer mehr überlassen wurden, als zum Beispiel Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, sodass Menschen zum Beispiel nach einer Operation im Krankenhaus zu früh nach Hause geschickt werden und nicht im Krankenhaus gepflegt werden ausreichend, dann werden sie zu früh nach Hause geschickt, dann muss irgendjemand das privat übernehmen. Also eine Verlagerung, eine strukturelle Verlagerung von Care-Arbeit ins Private durch Sparmaßnahmen im Sozialsystem. Ein weiterer Faktor, warum es zu diesen Mehrfachbelastungen kommt, also ein Beispiel ist natürlich auch Corona, ja, sogar sobald es eine Krise gibt, eine gesellschaftliche oder gesundheitliche oder ökonomische, wird quasi selbstverständlich erwartet, dass Frauen eben das Homeschooling und die Betreuung der Kinder einfach selbstverständlich unbezahlt gewährleisten und übernehmen in dieser Krisensituation. Aber auch generell erfahren wir eine Prekarisierung der Lebensverhältnisse, vor allem in der unteren Mittelschicht. Das betrifft die Schweiz noch nicht ganz so krass, aber in sämtlichen anderen europäischen Ländern ist das eine Bestandesaufnahme, dass quasi die Löhne nicht genug gestiegen sind bei gleichzeitiger Steigerung von Lebenskosten. Das heißt, die Menschen müssen viel mehr Erwerbsarbeiten, um finanziell über die Runden zu kommen. Das hat auch mit wahnsinnig teuren Mietkosten zu tun, also mit vielen ökonomischen Faktoren. Wenn die Leute immer mehr erwerbsarbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, bleibt weniger Zeit für Care-Arbeit. Das ist einfach eine ganz banale Rechnung. Wenn auch die Frauen ständig putzen gehen müssen oder wahnsinnig viel arbeiten, um das Familieneinkommen abzusichern, dann wird Care-Arbeit so quasi reduziert auf wenige Stunden am Tag, wo zwischen Tür und Angel man noch irgendwie die Kinder versorgt oder kocht oder einkauft. Das wird zu einem riesigen Stressfaktor. Das heißt, wir haben also eine Zunahme an Verpflichtungen und an Ansprüchen in der Alltagsbewältigung, die für alle Menschen stressverursachend sind in einer Leistungsgesellschaft, also auch für die Männer natürlich, aber eben für Frauen nochmal in besonderem Maße.
Und in deinem Buch bringst du diese Sachen auf den Punkt, du führst sie noch etwas aus. Was möchtest du damit bewirken?
Ja, also zunächst einmal war es mir wichtig, ein Buch zu schreiben, was auch breit verständlich ist, also was eben quasi auch zusammenfasst, was gibt es dazu für akademische Forschung, aber das auch so vermittelt, dass es leicht zugänglich ist, also eben auch gelesen werden kann ohne akademische Bildung, dass dieses Wissen eben ja in der Mitte der Gesellschaft ankommt und den vor allem den Frauen auch klar wird, wie viele Überstunden sie tatsächlich eigentlich arbeiten, eben durch ihre Mehrfachverpflichtungen und dafür eine Sprache zur Verfügung zu stellen, die es im Ansatz ja auch schon gibt. Also eben, ihr habt es auch schon erwähnt, so Begriffe wie Mental Load, also mentale Überlastung, ist ja ein Begriff, der jetzt sehr populär geworden ist, zum Glück, der eben ein Phänomen beschreibt, das eben vorher noch sehr unsichtbar war. Also wir haben zwar von ungerecht aufgeteilter Hausarbeit gesprochen, aber es war nicht klar, um welche Bereiche es sich genau handelt, nämlich genau um diese Managementarbeit, nämlich diese unsichtbaren mentalen Denkprozesse, mit denen Frauen so oft beschäftigt sind, weil sie eben in dieser Hauptverantwortungslast bleiben. Selbst in Familien, in denen Männer und Frauen sich Hausarbeit gleichberechtigt aufteilen, rein von den Stunden her, bleibt diese Denkarbeit, diese mentale Denkarbeit für Kindergeburtstage, wo sind die Schuhe im Keller, haben wir überhaupt noch Müsli oder wann ist der nächste Arzttermin, das bleibt in der Regel immer noch bei den Frauen. Männer haben die Rolle von Assistenten, was irgendwie auch schon mehr ist als noch zu anderen historischen Zeiten und auch gut, dass es sich Dinge verändert haben, aber die Assistenz ist eben immer noch was anderes als diese Management Verantwortung, ich nenne es jetzt mal Managementverantwortung zu tragen und diese Sprache zu finden. Was ist eigentlich so anstrengend genau für die Frauen? Das ist mir ein großes Anliegen, das in meinem Buch zu leisten. Also, dass wir wirklich in die Mikroanalyse gehen, damit Frauen eine Sprache bekommen für das, was sie erleben. Weil nur wenn wir eine Sprache haben, können wir es erstens ernst nehmen. Zweitens, aber auch daraus eine politische Perspektive entwickeln im Sinne von, aha, das geht ja vielen so, also ist es ein strukturelles Problem und eben kein individuelles, also habe ich auch alle Berechtigung, endlich politische Forderungen zu stellen. Also mir wäre wichtig, der erste Schritt, ein kritisches Bewusstsein, eine Sprache zu finden für diese Erschöpfung und zweitens, aber daraus dann eben auch abzuleiten, gut, dann fordern wir jetzt Veränderungen an allen Ecken und Enden, wo das nötig ist. Also ein Empowerment-Buch letztlich auch soll es sein, nicht nur ein Jammerbuch. Genau.
Du hast schon diverse Gefahrenquellen in unserer Gesellschaft jetzt angesprochen, die eben speziell bei Frauen zu Erschöpfung führen. Groß zusammengefasst eben die Doppelbelastung von, ich kann mich beruflich verwirklichen und für die Familie bin ich aber auch noch immer hauptverantwortlich. Dann ein wichtiges Stichwort eben Mental Load. Wenn wir jetzt den Titel von einem Buch nehmen, wieder die weibliche Verfügbarkeit, kannst du dann noch andere Gefahrenquellen aufzeigen, die die Frauen eben betreffen, dass sie dann erschöpft sind, wofür wir vielleicht nicht so die Worte gehabt haben bisher.
Ja, also genau, dieses Verfügbarkeitsthema finde ich sehr wichtig zu verstehen, dass quasi die Position der Frau in unserer Gesellschaft historisch im traditionellen Geschlechterverhältnis die Position ist, die eben das Objekt ist und die männliche Position ist das Subjekt. Also Rationalität, Politik, Öffentlichkeit, Philosophie, Denken, Rationalität, all das wurde den Männern zugeschrieben und die Frauen wurden sehr stark reduziert auf diese Rolle vom Objekt sein, diejenige, die eben sexuell begehrt wird, keine eigene aktive Rolle hat, die gebärt, die fürsorglich ist, die eben Gefühle zuständig ist für diese ganzen Gefühle, was unsere Gesellschaft ja auch braucht. Dafür machen wir jetzt mal die Frauen zuständig. Also das ist quasi in der Geschichte der modernen bürgerlichen Gesellschaft, im Zeitalter der Industrialisierung gab es diese starke Aufteilung. Männer stehen für die öffentliche Welt, Frauen für das Private, und sollen eben verfügbar sein, vor allem emotional, und eben auch sexuell, aber auch für die Sorgearbeit. Und das sollen sie alles unbezahlt tun, weil es wurde ja gesagt, das passiert ja alles automatisch aus Liebe. Und deswegen kann es auch einfach abgeschöpft werden, weil das ist einfach Natur. Das steht den Männern und den Kindern und der Familie und der Gesellschaft einfach zur Verfügung. Und ähnlich hat man ja auch ein ähnliches Verhältnis hat der weiße Mann, ich sage es jetzt mal so provokant, ja auch gegenüber dem Planeten, der Natur aufgebaut. Ja, das ist einfach so. Land ist einfach da, Wasser ist da, man kann das einfach abschöpfen für die Ökonomie, man kann sich das aneignen, früher auch aufgrund von kolonialen Eroberungs Strategien. Man kann im Prinzip sich das aneignen und nehmen und die Ressourcen einfach abschöpfen und muss nichts dafür zurückgeben. Und das sehen wir jetzt in dieser desaströsen Klimasituation, was dabei herauskommt, wenn wir eben nicht die Ressourcen sorgfältig, mit denen sorgfältig umgehen, dann machen wir unsere eigenen Grundlagen kaputt. Und eben auch der Frau gegenüber wurde im Prinzip so eine Art Ressourcenverhältnis etabliert. Das haben auch schon Adorno und ganz viele Theoretiker auch schon analysiert. Ja, dieses Herrschaftsverhältnis gegenüber Frauen, aber auch der Natur als im Prinzip zur Verfügung stehende Ressource, die einfach angeeignet werden kann. Und das sehen wir dann eben auch in der Sexualität. Also ich habe auch ein Kapitel in meinem Buch, wo es um diese sexuelle Verfügbarmachung der Frauen geht, wo ich mich auch sehr stark damit beschäftige, wie viel Energie Frauen damit verbringen, zum Beispiel sich im öffentlichen Raum zu bewegen und Belästigungen abzuwehren, weil genau Belästigung im öffentlichen Raum, also zum Beispiel Catcalling, also angemacht werden, ist ja auch, spiegelt genau dieses Verfügbarkeitsansprüche der Männer, die das Gefühl haben, ah, da läuft eine hübsche Frau, ich kann die einfach kann der einfach hinterher pfeifen oder einen dummen Spruch machen, weil im Prinzip schuldet die mir ihre Aufmerksamkeit. Ich mache den Mund auf mit dem Gefühl, wenn ich etwas über eine Frau sage, dann schuldet die mir ihre Erotik, ihre Aufmerksamkeit, ihre Sexualität. Das steht mir zu als Mann, deswegen pfeife ich mal. Also dieses, und was das dann heißt, als Frau sich im öffentlichen Raum zu bewegen, und immer wieder abwehren zu müssen, abwägen zu müssen, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Welchen Weg nehme ich? Wie verhalte ich mich in Belästigungssituationen oder unangenehmen Situationen? Das ist, kostet sehr viel Energie und ist für mich auch ein Erschöpfungsthema, wo ich dann auch einige Beispiele zeige, die ich selber auch erlebt habe, im Zug angemacht zu werden und nicht weg können und dann mit der Situation klarkommen und sich überlegen, ist das überhaupt Belästigung? Vielleicht übertreibe ich ja. Also all das, diese ganze gedankliche, mentale Arbeit, die dann da noch dazu kommt, nämlich dass Frauen oft zweifeln, ob sie überhaupt ihre Wahrnehmung trauen dürfen, diese Wahrnehmungsunsicherheit, war das jetzt wirklich Belästigung oder bin ich vielleicht hysterisch so, ja? Also diese ganze mentale Arbeit, die Frauen hier auch leisten müssen, um diesen Verfügbarkeitsansprüchen zu begegnen, mit ihnen klarzukommen, ist erschöpfend. Und vielleicht noch ganz kurz habe ich dann noch ein Kapitel zum Beispiel zum Thema Körperwahrnehmung, also auch hier dieses permanente Schönsein müssen für die patriarchalen Ansprüche, schlank sein, sportlich, gut aussehen. Also das ist auch ein Erschöpfungsthema für mich, wo Frauen sich wirklich über alle Maßen verausgaben müssen oder es tun, weil sie denken, sie müssen es, attraktiv zu sein und quasi in diesem Objektstatus dann zu erfüllen und eben bewertet zu werden von einem männlichen Blick in der Gesellschaft. Jetzt kann man sagen, das betrifft Männer auch zunehmend, ja, im Zeitalter des Internets, dieses so über Aussehen bewertet zu werden. Also das ist tatsächlich nicht nur ein Frauenthema, aber es betrifft Frauen natürlich trotz allem immer noch in einem besonderen Ausmaß. Und da eben dieses Unwohlsein im eigenen Körper, 80% aller Frauen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl, haben das Gefühl zu dick, zu dünn, zu große Hüften, keine schöne Nase zu haben. Also das ist wirklich erschütternd, wenn man die Zahlen liest und wie das dann eben auch zu selbstdestruktiven Essstörungen oder anderem selbstdestruktiven Extremsport und so weiter führt. Also das ist aus meiner Sicht eben auch eine Quelle der Erschöpfung, dieses dauernde, körperoptimierende, selbstoptimierende Verhalten, was Frauen dann quasi wie auferlegt wird oder die sich selbst auch auferlegen, bis hin zur pathologischen Krankheit.
Gehst du so weit oder würdest du so weit gehen zu sagen, eben das schlechte Selbstvertrauen in Verbindung mit einer Körperscham, also genüge ich jetzt diesen Ansprüchen, hat eben auch mit diesen Strukturen zu tun, oder?
Ja, absolut. Es entsteht eben aus diesem historisch gewachsenen Geschlechterverhältnis, in dem die Frau immer die zu Bewertende ist und der Mann die Position des Bewerters hat. Und das haben wir kulturell noch nicht überwunden, diese Objektivierung des weiblichen Körpers. Ja. Ich wollte vielleicht auch noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was vielleicht auch jetzt für diesen Podcast auch relevant ist diesen Perfektionsdruck, den Frauen auch im Beruf haben und vor allem junge Frauen, Berufseinsteigerinnen ganz besonders, da gibt es auch Studien dazu. Also diese große Angst, nicht zu genügen, verursacht einen großen Stress, vor allem bei jungen Frauen. Und zwar hat das auch damit zu tun, dass Frauen eben bis heute sehr subtil die Erfahrung machen, dass sie weniger ernst genommen werden, für weniger wichtig gehalten werden, in Sitzungen über sie hinweggesprochen wird, dass ihre Ideen nicht gehört werden. Also diese quasi fortgesetzte, ich sag mal, frauenfeindliche Gesellschaft, die eigentlich Frauen dieses Gefühl gibt, ihr seid weniger wichtig oder weniger ernst zu nehmen, führt dazu, dass Frauen vielmehr das Gefühl haben, dauernd um Geltung ringen zu müssen und viel perfekter sein zu müssen als die männlichen Kollegen, um eben beruflich gleich erfolgreich sein zu können. Und das wissen wir auch aus den Studien, dass Frauen halt ein Vielfaches mehr leisten müssen, um in die gleichen Positionen zu kommen wie die Männer. Also das ist objektiv so, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist objektiv so. Und für mich ist da eine Studie ganz wichtig, die ich auch immer erwähne, die eben herausgefunden hat, bei Lebensläufen ist es so, dass wenn ein Frauenname draufsteht, der exakt gleiche Lebenslauf schlechter bewertet wird, als wenn ein Männername draufsteht. Und vor allem in Bezug auf die Führungskompetenzen wird also einem Lebenslauf mit super Qualifikationen und so weiter. Sobald ein Frauenname draufsteht, wird dieser Person weniger Führungskompetenzen attestiert, als wenn ein Männername auf dem gleichen Lebenslauf draufsteht. Also es gibt massive Vorurteile, mit denen Frauen und vor allem eben junge Frauen konfrontiert sind. Und das spüren sie unterschwellig und verbringen dann sehr viel Zeit, möglichst Fehler zu vermeiden, perfekt zu sein, Überstunden zu machen. Und das beschreibe ich in meinem Buch auch als eine sehr gefährliche Quelle von Erschöpfung und auch für reale Burnouts. Also das führt dann wirklich auch zu diesem Perfektionismus, der ja total rational begründet ist. Das ist nicht einfach Einbildung, sondern Frauen müssen perfekter sein, um erfolgreich sein zu können, der dann auch tatsächlich zu gravierenden Burnout-Situationen führt.
Franziska, ich finde es so spannend. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele auch, die zur Erschöpfung führen können, gehört. Und wenn ich so zuhöre, fängt das eigentlich schon ganz früh an, oder irgendwie, also das weiß man auch, von Mädchen wird erwartet, dass sie angepasster sind, dass sie ruhiger sind, dass sie sich besser kontrollieren können in dem Sinne. Und dann eben kommt die ganze, ich sage jetzt mal vielleicht ganz extrem bei den Teenagern, so diese Körperwahrnehmung und wie sehe ich aus und wie heutzutage vielleicht bilde ich mich auf Social Media ab und dann kommt der Berufseinstieg, da muss ich jetzt unbedingt extra perfekt sein, um überhaupt die Anerkennung zu bekommen. Und dann hast du eben auch gesagt, so dieses Awakening dann mit dem ersten Kind. Also irgendwie, es zieht sich so durch, es kommen vielleicht immer andere Themen, aber als Frau tönt es jetzt für mich so, befindet man sich konstant in einem Zustand, wo man sich übermäßig vorausgaben könnte, die Gefahr läuft, sich übermäßig anzustrengen und eben die Gefahr einer Erschöpfung da ist. Was kann man denn tun, um eben dem irgendwie entgegenzuwirken oder nicht da, also soll ich dann einfach sagen, ja, mir ist jetzt alles egal, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Ja, also eben, es gibt da drauf natürlich jetzt ganz viele Antworten. Ich kann da individuelle, also individualisierte Antworten geben, im Sinne von, was können die Einzelnen vielleicht in ihrer Work-Life-Balance besser geben? Das wäre also diese Coaching-Antwort, in der bin ich nicht so begabt, weil ich ja auch kein Coach bin, sondern ich bin eben Soziologin und keine psychologisch oder coach geschulte Person. Oder man kann eben strukturelle Antworten geben im Sinne von, was müsste politisch sich verändern? Und es gibt wie eben verschiedene Antworten darauf. Also individuell ist es sicher nicht falsch, sich zu fragen, wo könnte ich auch ein bisschen weniger machen oder weniger perfektionistisch sein oder wo kann ich mir Zeit für mich selbst herausnehmen, Yoga-Übungen einbauen, etc. Also ich will gar nicht pauschal sagen, dass das was Schlechtes ist, aber im Prinzip muss uns einfach schon klar sein, dass das alles nur Tröpfchen auf den heißen Stein sind und die Grunderschöpfung nicht auflösen wird. Dafür bräuchte es dann eben tatsächlich auf der politischen Metaebene grundlegende Veränderungen. Also weil einfach es auch so ist, dass ökonomisch betrachtet die Wirtschaft profitiert einfach jetzt sehr viel davon, dass Sorgearbeit ausgebeutet wird und nicht bezahlt wird oder schlecht bezahlt wird. Ja, es gibt ja auch noch die professionelle Sorgearbeit in Kitas oder in Krankenhäusern, aber auch diese Arbeit ist ja im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich ist, ja, wie wertvoll und wie anstrengend diese Arbeit ist, ist ja mega schlecht bezahlt. Also nur zum Vergleich, eine Kita-Betreuerin verdient in der Schweiz weniger als ein Tierpfleger im Zürcher Zoo. Ja, also das ist uns weniger wert als die Betreuung der Tiere im Zoo. Also quasi, es gibt eine wirkliche strukturelle Ausbeutung von Sorgearbeit, sei es professionell oder die private Sorgearbeit, weil die Wirtschaft ein Interesse daran hat, nicht für diese Arbeit aufzukommen und sie möglichst runterzudrücken und abzuwerten. Pro Tag, vielleicht mal um doch noch eine Zahl zu nennen, werden weltweit 16,4 Milliarden Stunden unbezahlte Haus- und Familienarbeit geleistet. 16,4 Milliarden Stunden pro Tag. Drei Viertel davon wird unbezahlt von Frauen gemacht, von dieser Haus- und Familienarbeit. Wenn jetzt der Markt dafür bezahlen müsste, so wie wir Manager und Ärzte und Lehrerinnen bezahlen, dann müssten ja Profite massiv umverteilt werden in diese Sorgearbeit. Und das ist natürlich etwas, was wirtschaftlich nicht gewollt ist. Und aus diesem Grund sind auch sämtliche Wirtschaftstheorien und auch Wirtschaftsausbildungen, ihr beide habt ja auch Wirtschaft studiert, kommen ja bis heute damit aus, ohne das Thema Sorgearbeit mit einem einzigen Wort zu erwähnen. Also wir lernen immer noch Wirtschaftstheorie, ohne die Bedeutung von Sorgearbeit auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Und das ist natürlich kein Zufall. Wenn wir Sorgearbeit wirklich ernst nehmen und aufwerten würden, müssten wir dafür angemessen bezahlen oder den Menschen genug Zeit dafür geben, dass sie in Ruhe, und zwar alle Menschen, Männer, Frauen, alle Gender, genug Zeit hätten, sich endlich in Ruhe um ihre Angehörigen und Kinder zu kümmern. Also das heißt, sie müssen viel mehr verdienen, aber viel weniger Erwerbsarbeit, also eine radikale Erwerbsarbeitsreduktion wäre dann nötig. Und das ist natürlich ökonomisch für diejenigen, die von dem aktuellen Wirtschaftssystem profitieren, nicht interessant. Und deswegen wird das natürlich systematisch boykottiert, die Aufwertung von Sorgearbeit. Man will die Menschen glauben lassen, dass ihr einziges wichtiges Ziel im Leben Erwerbstätigkeit und Karriere ist und ihre gesamte Biografie an der Erwerbsarbeit auszurichten, weil man will ja die Leute am Arbeitsmarkt haben und nicht bei anderen Tätigkeiten, die ökonomisch nicht profitabel sind. Aber es ist natürlich ein Fehlschluss, weil am Ende sägen wir an unseren eigenen Ressourcen, wenn die Leute dann alle so erschöpft sind und krank werden, also wegen diesen Erschöpfungszuständen oder auch ungesunden Arbeitsbedingungen, die krankmachend sind, geht die Rechnung nicht auf. Und es gibt diese Zahlen, die das auch aufzeigen, dass letztlich die Kosten für diese krankmachenden Umstände höher sind als das Wirtschaftswachstum. Das heißt, in the long term lohnt es sich nicht, diese ausbeuterische Wirtschaftsweise betreiben, sondern das kostet uns massiv viel. Ähnlich ist es bei der Ausbeutung des Planeten. In the long term fällt uns das brutal auf die Füße, wenn wir Ressourcen so ausbeuten und nicht dafür sorgen, dass diese Ressourcen wieder sich erholen können, sich aufbauen können. Genau. Und deswegen ist meine Antwort: Auf der strukturellen Ebene brauchen wir ein Umdenken. Wir brauchen Erwerbsarbeitszeitreduzierung, 4 Tage Woche, 3 Tage Woche. Bei Lohn, also Lohnausgleich muss es natürlich dann geben, um eben Sorgearbeit ernst zu nehmen. Also Sorgearbeit muss eigentlich gleich ernst genommen werden wie Erwerbsarbeit, weil das ist genauso wirtschaftsrelevant. Es müssen ja erstmal Kinder geboren und aufgezogen werden, damit sowas wie Wirtschaft überhaupt stattfinden kann. Das ist eine wirtschaftsrelevante Schwangerschaft ist komplett wirtschaftsrelevant. Also eigentlich müssten alle Schwangere auf dem Thron sitzen und mindestens ein Manager-Boni-Gehalt à la CS bekommen, weil sie diese Kinder produzieren, die dann wiederum in Fabriken oder in Unternehmen Wertschöpfungsleistungen erbringen. Und wenn wir das nicht verstehen, dass Sorgearbeiten genauso ernst zu nehmen und wertvoll ist, dann wird es immer ausbeuterisch leider zu und her gehen. Und da nützen dann eben auch Work-Life-Balance-Verbesserungen wenig. Und zudem diese Verbesserungen eben bei den Individuen, diese Selbstoptimierungsmaßnahmen sind meistens auch Dinge, die sich nur sehr privilegierte Menschen leisten können. Also ich kann vielleicht meine Erschöpfung noch ein bisschen ausgleichen, weil ich Geld habe, um in Urlaub zu fahren oder mir einen Yoga-Retreat oder eine Auszeit oder eine Putzhilfe zu gönnen, ja. Also wenn wir es den Individuen überlassen, bedeutet das vor allem, dass diejenigen Frauen, die einigermaßen finanziell privilegiert sind, das vielleicht einigermaßen schaffen, sich noch Freizeit und Zeit für sich zu ergattern. Aber das ist ein kleiner Teil, vor allem weltweit betrachtet, der das dann kann. Was kann ich machen? Geht streiken, auf die Straße, weil ohne Druck von unten, von den zivilgesellschaftlichen Bewegungen, wird die Politik sich nicht bewegen. Es ist eine Frage des politischen Willens, dass etwas verändert wird. Und ich
Ja,
glaube,
du.
da ist es ganz wichtig, dass die sozialen Bewegungen auch stark sind.
Das hat ja Zita Küng da mal so schön gesagt, oder? Wo soll so eine Frau noch Zeit hernehmen, um streiken zu gehen oder sich politisch zu engagieren? Weil sie ist ja dann eben, sie hat das Beispiel der Corona-Pandemie gebracht mit Homeschooling, der ganz normalen Care-Arbeit, dem Einkaufen für die Großeltern, dem Pflegen der Großeltern, was auch immer, mit all dem beschäftigt.
Ja, das ist ein Problem, dass dann für politische Partizipation und Aktivismus dann erst recht keine Zeit und keine Energie mehr übrig bleibt. Ja, das ist ein großes Problem. Und gleichzeitig, wenn wir in die Vergangenheit zurückkommen, zurückschauen, was Vorgängerinnen geleistet haben, unter welchen Umständen die gekämpft haben, dann denke ich manchmal auch so, ja, okay, ja, also das war schon immer wahnsinnig schwierig und hart, das Leben von Frauen und zum Teil noch im Zuge von Gewalt und Kriegen und Zerstörung ganzer Länder, nochmal eine Runde, eine andere Situation, als wir sie jetzt hier in den westlichen Ländern heute haben. Also das war schon immer so, dass das unter extrem harten Bedingungen aber dann auch Fortschritte erstritten worden sind. Also es scheint nicht unmöglich, weil sonst wären wir nicht an dem Punkt, wo wir heute ja trotzdem auch sind, mit den Errungenschaften, die es ja gibt, also fraglos auch gibt.
Ja, Widerstand ist oft auch unbequem. Man muss manchmal auch aus seiner eigenen Komfortzone herausgehen. Was den 14. Juni genannt, vielleicht, was auch noch wichtig ist, in diesem Jahr wird das nationale Parlament gewählt, auch wieder eine Möglichkeit, Personen zu wählen, die sich für politische Anliegen für Frauen einsetzen. Ich möchte noch mal etwas nachhaken, was mich noch beschäftigt, Franziska, das Stichwort Sorgearbeit, das du genannt hast, wo du eben sagst, ja, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir gleichberechtigt sind und die Frau ist immer noch das Objekt quasi der Männer, sage ich jetzt mal plakativ. Nimmst du hier aber einen Wandel wahr jetzt in unserer modernen Gesellschaft? Ich habe mich mit meiner Großmutter unterhalten und wir hatten dann das Gespräch eben, ja, du hast ja keine Lehre gemacht, sie durfte damals keine Lehre machen. Und da habe ich gefragt, ja, was hättest du denn gerne gemacht? Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie hätte gerne, sie wäre gerne Floristin geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wurdest du nicht wütend, dass du das nicht durftest? Und dann meinte sie, ja, nein, das war halt einfach so. Und jetzt auch, also dann andere Themen, auch rund um das Thema Schwangerschaft und alleine drei Kinder großziehen. Und dann dachte ich, ja, aber hat dich das manchmal nicht geärgert, dass du einfach alleine zu allem schauen musstest? Weil bei mir zumindest ist es so, dass ich mich dann ärgere, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und dann das auch irgendwie zum Ausdruck bringe. Nicht immer konstruktiv, aber ich habe trotzdem einen Kanal gefunden, ja, eben das zu benennen oder eben auch meiner Emotionen diesen, ja, irgendwie Ausdruck zu verschaffen. Und das fand ich schon noch krass, weil ich kann das jetzt nicht von meiner Großmutter auf eine ganze Generation schließen und sie war jetzt nicht irgendwie feministisch aktiv, aber so dieses einfach hinnehmen, ich habe schon das Gefühl, das hat sich etwas verändert. Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, absolut. Es hat sich sehr viel verändert. Vor allem auch nochmal in den letzten 5 Jahren mit MeToo und anderen Bewegungen, die wirklich in die feministische Analyse und Anliegen in den Mainstream, in die großen Medien gebracht hat. Und zwar nicht nur als Eintagesfliege, sondern über Monate, über Jahre hinweg diese Themen präsent sind. Das Problem ist ein bisschen, es scheint jetzt gerade so auf der Ebene von rhetorischer Modernisierung. Ja, wir haben so das Gefühl, es gibt Fortschritt, weil alle darüber reden. Alle reden plötzlich über Themen wie Transgender. Das ist ein großer Fortschritt, dass sozusagen die Anliegen und Probleme und Diskriminierungserfahrungen einer Gruppe, die vor 5 Jahren wahrscheinlich noch die wenigsten von uns überhaupt wussten, was trans ist. Ja, und also es gibt sozusagen jetzt die oder auch Rassismus, ja, mit George Floyd, mit dem Mord an George Floyd und mit den großen Protesten, die es selbst in der Schweiz gab, wurde quasi ein Bewusstsein geschaffen in der Öffentlichkeit für Themen, die vorher nicht so breit bekannt waren. Der Nachteil ist, dass quasi dann, wenn viel mehr Leute ein Problembewusstsein haben über fortbestehende Diskriminierung, sieht man plötzlich auch überall die Diskriminierung und dann scheint die Welt eigentlich erstmal schlechter. Das ist das Tocqueville-Paradox, ja. Dafür gibt es sogar eine philosophische Einordnung. Also eigentlich wird die Welt gerade besser, weil viel mehr Menschen über diese Themen sprechen, ein Unrechtsbewusstsein entwickeln. Gleichzeitig scheint sie aber erstmal schlechter, weil man dann einfach überall, wenn man erstmal durch diese Tür gegangen ist und verstanden hat, wie Sexismus, wie Rassismus und alle anderen möglichen Diskriminierungen funktionieren, sieht man sie natürlich auch überall und dann scheint die Welt so richtig scheiße, ja, um es mal plump zu sagen. Und dann scheint auch plötzlich scheint es auch so, oh Gott, wenn das immer noch so krass, so präsent ist in unserer Gesellschaft, zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, wie kann ich das dann ändern, wenn das überall ist? Ja, die Gefahr besteht dann auch, dass es eine Art Lähmung haben kann. Es kann ermächtigend sein, dass plötzlich jetzt über diese Themen überall gesprochen wird. Aber es kann auch lähmend sein, weil plötzlich überall sichtbar wird, wie viel noch zu tun ist, wie viel Ungerechtigkeit es noch gibt. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir zum einen, nur weil jetzt drüber geredet wird, heißt es noch lange nicht, dass auf der konkreten politischen Ebene wirklich was passiert. Dafür braucht es noch viel mehr Kämpfe als Hashtags und Social-Media-Kampagnen. Und ich glaube, unsere internetaktivistische Generation, zu der ich mich auch zähle, hat so ein bisschen, ist so ein bisschen diese Fehleinschätzung auferlegt. Nur weil jetzt überall darüber geredet wird, heißt das auch schon, dass sich Dinge verändern. Aber nein, für die Veränderung braucht es Geld, Ressourcen, Umverteilung. Also da braucht es wirklich Maßnahmen, die dann Milliarden kosten. Und dahin ist es dann eben ein sehr harter Kampf noch. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach jetzt klar, weil ich glaube, das sickert so langsam rein in diese digitale, aktivistische Generation, wie wir sie eben waren. So, ah, okay, shit, wir müssen irgendwie die anderen Schritte auch wieder zurück ins Bewusstsein holen, auf die Straße gehen, Organisationen gründen, Strukturen aufbauen, Netzwerke aufbauen, von Haustür zu Haustür gehen, die Leute davon überzeugen, warum sind denn diese Rechte so wichtig? Warum ist die Care-Arbeit eine so relevante Tätigkeit? Also diese wirklich aktivistische Knochenarbeit, dass wir die einfach nach wie vor, wir kommen nicht darum herum, die zu machen. Und das ist, glaube ich, so eben genau. Deswegen ist es wichtig, dass es nicht auf dieser rhetorischen Modernisierung stecken bleibt, sondern klar ist, dass da einfach unglaubliche Anstrengungen erforderlich sind und eben es nicht reicht, eine Kampagne und dann wird alles geliked. Der Like an sich, nur weil jemand das gut findet,
Ja.
heißt eben noch nicht so viel dann in der strukturellen Veränderung. Und was wir natürlich auch gerade haben, ist ein weltweiter Backlash. Das dürfen wir auch, da bin ich leider dann auch wieder, ja, muss ich sagen, teilweise auch wieder ein bisschen pessimistisch. Also wir hatten jetzt eine große Sichtbarkeit von feministischen Forderungen, Themen oder auch von antirassistischen Bewegungen. Und jetzt reagiert ja diese konservative Seite massiv mit massiven Gegenbeschüssen. Diese ganze unsägliche Cancel-Culture-Debatte, die also also alle 2 Tage wird wieder behauptet, Identitätspolitik sei autoritär und die müssen deswegen zurückgeschlagen werden. Und das ist quasi ein Akt der Befreiung, wenn ich nach wie vor das N-Wort sage. Also es gibt da einen derartigen Backlash, wo wirklich Leute, die sich eigentlich für progressiv halten, jetzt aus irgendeinem vermeintlichen Protest heraus darauf bestehen, das N-Wort die ganze Zeit wieder zu sagen. Also wo quasi jetzt einfach diese rechtspopulistische Propaganda so wirksam ist jetzt, dass auch nicht nur in der Frage von Sprachgebrauch, sondern auch eben in den USA das Recht auf Abtreibung gefährdet oder abgeschafft wurde. Also da sind wir wirklich auch mit dem Aufbäumen patriarchaler Macht konfrontiert, die einfach nicht wollen, dass sich die Dinge verändern. Weil Gerechtigkeit ist nicht gratis, die gibt es nicht zum Nulltarif. Männer müssen selbstverständlich abgeben, wenn es Gerechtigkeit geben soll. Sie müssen Platz machen. Und das wollen die nicht, ganz einfach. Und dagegen wird sich jetzt mit aller Macht gewehrt. Und das ist massiv, das ist brutal, was da jetzt für eine Backlash-Front auf uns zukommt.
Absolut. Vielleicht als Ausblick, wir haben uns schon bewegt, es ist schon viel passiert, gleichzeitig gibt es einen Backlash. Vielleicht kannst du uns nebst dem Frauenstreik noch sagen, was wir tun können, da mitzuwirken oder jede seine kleine Aktivistin aktivieren kann, genau um hier auch nochmal so eine positive Perspektive zu gewinnen, wie wir dieses Thema angehen können und uns vielleicht auch nicht so ausgeliefert fühlen.
Ja, also für mich ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich auch ein bisschen monothematisch zu konzentrieren, weil im Moment sind die Krisenerzählungen sehr, sehr umfassend und das bewirkt auch eben Hilflosigkeit, das Gefühl von, ich kann ja eh nichts machen, ich kann eh den Krieg nicht beeinflussen oder das mit dem Klima liegt auch nicht in meiner Hand, wenn die Politik da nicht endlich radikal, also so quasi diese Gefahr, fatalistisch zu werden, sich in der so einer Art Weltuntergangsstimmung zu vergraben oder pessimistisch zu sein. Und deswegen denke ich, was sicher hilfreich dagegen wirkt, ist, sich einfach ein Thema vorzunehmen, sagt, das ist mir wichtig, da will ich mich einsetzen. Ich kann nicht die ganze Welt retten, ich kann nicht überall, wo es brennt und wichtig wäre, mich engagieren. Aber hier in diesem kleinen oder großen Thema mache ich es. Und das relativ klar zu definieren, da setze ich mich ein, ich gehe in dieses Netzwerk rein, das ist ein Angebot für geflüchtete Frauen, wo man sich gegenseitig unterstützt und da mache ich Fundraising und Punkt. Das ist es einfach. Da setze ich mich ein und mehr geht halt nicht. Es kann auch noch was Kleineres sein. Es kann sein, ich gründe in meinem Unternehmen, wo ich arbeite, eine Frauengruppe, die sich einmal im Monat trifft und austauscht, wie es ihnen als Frauen in diesem Unternehmen geht. Und dann reden wir, ja, sind wir erschöpft, leisten wir eigentlich mehr Sorgearbeit in diesem Unternehmen? Sind es immer wir, die Kaffeemaschine ausräumen? Und diese Erfahrung miteinander teilen und vielleicht daraus dann auch zum Chef oder zur Chefin gehen und sagen, hey, Moment mal, wir haben festgestellt, uns Fünfen fällt das auf, wir wollen das ändern. Also es können ganz kleine Dinge sein, das reicht schon, sowas zu machen, um eben auch an diesem Wandel, gesellschaftlichen Wandel proaktiv mitzuwirken und diese Handlungswirksamkeit als Gefühl zu haben. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir als Menschen das Gefühl haben, wir gestalten die Gesellschaft mit. Aber ich glaube, also gerade in den Demokratien, wir haben eine Demokratie, wir dürfen nicht vergessen, wie privilegiert wir sind. Wir können jederzeit eine Gruppe, eine Partei gründen, wir können zivilgesellschaftlich gegen den Staat kritisieren, werden dafür nicht eingesperrt. Also jetzt im Vergleich zu anderen Weltregionen haben wir diese Privilegien und ich finde, wir müssen, sollten sie wirklich auch ausnützen und nicht herumjammern, weil wir haben im Vergleich zu vielen anderen wirklich die Möglichkeit, tätig zu sein. Aber wir müssen diese Möglichkeit uns auch ein bisschen selbstverantwortlich schaffen, weil es ist niemand da, der uns an die Hand nimmt und sagt, so, das, Frau Schutzbach, musst du machen und dann kommt Schritt A, sondern wir müssen natürlich auch ein bisschen selbst aktiv uns dazu verhalten, wie wir das eigentlich, wie wir zum Beispiel aktivistisch sein wollen, in welcher Form. Genau, das kann eben, wie gesagt, was sehr Kleines sein, das kann auch ein bisschen größeres Engagement sein. Aber ich denke, wir haben hier gerade in der Schweiz alle Möglichkeiten und die sollten wir auch ergreifen.
Uns ist es immer auch ganz wichtig, zum Schluss des Interviews, und wir kommen langsam zum Schluss, so ein paar ganz konkrete Tipps jetzt für das Individuum zu geben. Jetzt angenommen, da hört eine Frau zu, die fühlt sich zurzeit sehr erschöpft, findet irgendwie, dass eben genau die Punkte, die du angesprochen hast, ja, das kostet mich Energie, ja, es geht mir nicht gut. Und du hast eingangs gesagt, du hast dich selbst in so einer Situation auch wiedergefunden. Das war nicht einfach, zum Teil auch alleinerziehend zu sein in der Schweiz. Im Wissen, dass du nicht Psychologin und nicht Coachin bist, auf das Individuum ausgerichtet, aber was kannst du vielleicht so einer Frau mit auf den Weg geben, was helfen könnte?
Ja, ich glaube auch hier versuchen, das mit anderen zu teilen, diese Erfahrung. Nicht allein bleiben. Also das wissen wir tatsächlich aus der Erschöpfungsforschung, also aus der psychologischen Burnout-Forschung, dass das Gefühl der Isolation ganz, ganz schlecht ist und eben das Risiko, ein Burnout zu bekommen, im klinischen Sinne verstärkt. Isolation. Und deswegen würde ich sagen, ganz wichtig ist eben trotz der Erschöpfung zu versuchen, ins Gespräch zu kommen mit Freundinnen, mit Menschen am Arbeitsplatz oder auch neue Menschen kennenzulernen, die vielleicht eher bereit sind, über solche Themen auch kritisch zu reden. Ja, manchmal ist man ja vielleicht auch in einem Umfeld, wo gar niemand da ist, mit dem man Sprechfrau sprechen könnte. Dann sich die Leute vielleicht auch, da ist ja das Internet auch wirklich wieder sehr, sehr gut, ja, sich Gruppen zu suchen, Angebote, wo man über diese Themen sprechen kann. Also tut euch zusammen, bleibt nicht alleine, sprecht mit anderen, weil es ist wirklich auch schon ein sehr großer Schritt gegen die Erschöpfung zu merken, dass wir nicht alleine sind, weil das entlastet. Das nimmt dieses Gefühl weg, ich bin einfach doof, ich bin nicht gut genug, ich bin selbst schuld an allem. Und das, diese Scham aufzubrechen, gelingt vor allem im Gespräch mit anderen, wenn wir merken, okay, es gibt so viele andere, denen es ähnlich geht. Ich denke, das wäre mein wichtigster Tipp.
Vielen Dank. Franziska, vielleicht noch so ein persönlicher Ausblick. Woran arbeitest du zurzeit? Worauf dürfen wir uns als nächstes von dir freuen? Gibt es ein weiteres Buch vielleicht?
Genau, ich schreibe im Moment an einem neuen Buch, aber ich verrate noch nicht den Inhalt. Ein Geheimnis. Ich weiß es selbst noch nicht so ganz genau, deswegen bin noch ein bisschen am Rumsuchen.
Dann
Ja.
lassen wir uns überraschen, aber freuen uns auf jeden Fall auf diese Publikation auch. Franziska, unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr Potenzial zu entfalten. Und wir fragen zum Schluss unsere Interviewgästinnen immer die gleiche Frage. Wer hat dich bis anhin oder aktuell auch auf deinem Lebensweg inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst?
Ja, also ich muss schon sagen, dass es vor allem feministische Denkerinnen waren, deren Bücher ich gelesen habe zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens. Ich lese natürlich immer noch viel, aber diesen Shift, der war schon als junge Frau, als ich angefangen habe, zum Beispiel Christina Türmerohr zu lesen oder auch Judith Butler, und viele andere Theoretikerinnen, die mir erlaubt haben, meinen Geist zu öffnen, kritisch zu werden gegenüber der Welt. Das hat mich wirklich ermächtigt und mich sehr beeinflusst, mir das Recht herauszunehmen, meinen eigenen Weg zu gehen, so wie ich ihn eben auch mir wünsche oder ich ihn möchte.
Dank.
Vielen Dank für diese Inspiration. Liebe Franziska, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit und das spannende Gespräch. Es war sehr erhellend und wir denken, dass du mit deinem Buch einen wichtigen Beitrag geleistet hast, dass Frauen eine Sprache finden, damit sie über diese Erschöpfung sprechen können. Und wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg und Freude beim Schreiben und freuen uns auf alles weitere, was noch von dir kommt.
Ja, vielen Dank. Euch auch alles Gute mit eurer wichtigen Arbeit. Podcasts machen ist natürlich genau auch ein wichtiger Bestandteil der feministischen, Politik. Danke.
Danke auch von meiner Seite.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Hiermit verabschieden wir uns in die Sommerpause und sind im September wieder zurück und freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Wir freuen uns wie immer auf dein Feedback auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.